Ist diese Session wirklich nötig gewesen? Was macht die CVP dort im Geheimen? Und sind die Leute auf dem Bundesplatz einfach alle Spinner oder könnte der Bundesrat das noch ein bisschen besser machen? Das ist die zweite Folge vom Politbüro. Ohne Bild, dafür mit viel mehr Ton. Und heute sogar noch mit mehr Leuten. Raffaella Birrer, Politchefin von Tamedia, ist dabei. Und Christoph Lenz, ciao zusammen.
Salut.
Hoi.
wir sitzen alle in einem neuen Homeoffice und wir werden über die drei Sachen schwätzen, die ich jetzt angedeutet habe. Das erste Thema ist das.
Sie sind Leader in dieser Gesellschaft. Machen Sie Ferien in der Schweiz. Geben Sie das Geld hier aus. Besuchen Sie die Naturschönheiten. Machen Sie Sport. Genießen Sie das feine Essen, den feinen Wein, das Bier, das Wasser. Alles, was wir haben. Das müsste das Signal sein eines Parlaments nach dieser Sondersession. Solidarisch zu sein mit der... Ja, solidarisch zu sein mit der Bevölkerung.
Trüeli, Bauer geht ziemlich ab. Ja. Christoph, erzähl mal.
Genau. Es war so ein bisschen der emotionale Höhepunkt von dieser Corona-Session, die vergangene Woche in Bern stattgefunden hat. Standing Ovations für den Ueli Maurer im Ständerat war das. Wahrscheinlich das erste Mal überhaupt von einem Bundesrat Applaus überkommt, wenn er im Parlament sagt, was eigentlich müsste machen. So, drei Tage im Bern Expo. Die Bilanz ist relativ bescheiden. Darf man das mal so in den Raum stellen?
Das darf man durchaus, ja, sicher. Interessant ist ja gesehen, dass Parteien im Vorfeld vor allem lautstark protestiert haben gegen die Massnahmen von der Regierung. Und nachher an der Session hat man das Gefühl, dass irgendwie plötzlich dann alles halb so schlimm gewesen. Also es hat dann sehr viel Lob gegeben für den Bundesrat, sehr viel Einigkeit auch.
Kann mir jemand erklären, warum das Ganze in drei Tagen durchgeprügelt worden ist?
Ist mir auch nicht irgendwie ersichtlich, warum man diese Eile hatte. Man hat ja auch die Tiefgarage namens Bern Expo für eine ganze Woche gemietet eigentlich. Und man hätte durchaus hätte sich das Parlament mehr Zeit können lassen. Es wäre wahrscheinlich auch einiges besser rausgekommen, wenn sie sich ein bisschen mehr Zeit genommen hätten. Namentlich bei den Geschäftsmieten. Hat es ja einen grossen Krawall gegeben am Schluss, oder einen grossen Krach und leider keine Lösung.
Ja, und ich finde tatsächlich, also eben, das erstaunt mich auch, das ist ja so eine wichtige Frage, die so viele Leute, so viele kleine Betriebe betrifft, dass man sich da nicht einfach dann noch ein bisschen mehr Zeit genommen hat und jetzt so in die Zusatzschlaufe geht und noch muss warten bis zu der ordentlichen Sommersession, das ist also ziemlich unverständlich. Es ist aber nicht nur die Zeit gewesen, oder, wo das Problem war. Man hat ja jetzt können lesen und hören, dass vor allem eben auch die Mitte der Grund war, wo es fraktionsintern sehr viel Unmut gegeben hat.
Nennen wir es Kind beim Namen, es war CVP.
CVP.
Genau, es war die Mitte-Fraktion, oder? Ja. Genau, und dort hat es offenbar einfach einen Machtkampf gegeben zwischen den National- und den doch eher eigenwilligen Ständeräten.
Das muss ich vielleicht kurz erklären, warum sie Ständeräte bei der CVP eher eigenwillig? Warum kann es zu etwas wie einem Machtkampf kommen innerhalb von der gleichen Partei?
Sie haben halt einfach ein Selbstverständnis als gewählte Standesvertreter, dass sie wie so ein bisschen über den Ding stehen, oder? Und dass sie, also es hat es ja in den letzten Jahren auch immer wieder gegeben, dass tragfähige Lösungen aus dem Ständerat gekommen sind und die sind immer sehr maßgeblich auch von CVP-Ständeräten gezimmert worden.
Genau, und jetzt stellt sich aber schon die Frage, irgendwie, es gibt ja auch eine Fraktionsführung, die im Vorfeld irgendwie abstimmen, dass man am gleichen Strick zieht und in die gleiche Richtung. Und möglicherweise hat die neue Fraktionspräsidentin von dieser neuen Mitte-Fraktion, Andrea Gmür, diese Aufgabe ein bisschen unterschätzt. Sehen die das anders?
Ja, nein, das sehe ich auch so. Ich denke, es ist aber, also fairerweise muss man sagen, es sind ja jetzt auch sehr erschwerte Bedingungen unter diesen Corona-Sitzungen. Also die Sitzungen finden ja dann alle auch nicht so physisch statt und wahrscheinlich hat das auch einen Einfluss gehabt, dass man im Vorfeld das nicht so sauber aufgelöst hat.
Es hat einem gedacht, das Ganze war einfach auch nicht so geplant gewesen, oder? Auch abgesprochen zwischen Ständerat und Nationalrat. Da ist irgendwie, haben wir das Gefühl gehabt, man hat ja gar miteinander geredet vorher richtig.
Genau, wenn man so die übrige Bilanz auch anschaut von dieser Session, oder? Dann hat eigentlich das gut geklappt, was der Bundesrat vorgespurt hatte. Man hat die Staatsgelder für die Luftfahrtrettung, hat man relativ sauber über die Bühne gebracht. Man hat das ganze übrige Corona-Hilfsprogramm inklusive die die Kredit für die Unternehmen und so weiter, hat man praktisch diskussionslos durchgewunken. Was das Parlament auch geschafft hat, ist quasi dort ausbügeln, wo der Bundesrat zurückgeschreckt ist von einer Regelung, nämlich Staatshilfe für Kitas und auch Staatshilfe oder Nothilfe für die Medien. Aber dort, wo das Parlament hätte müssen kreativer sein, dort ist sehr schnell an seine Grenzen gestoßen.
Eben darum habe auch ich irgendwie das Gefühl, es ist so ein schräges, kurzes Intermezzo gewesen, weil das meiste war ja einfach mehr oder weniger ein Abnicken gewesen und dann dort, wo es wirklich darum gegangen wäre, zum Akzent zu setzen, das hat dann nicht geklappt.
Das, was in Erinnerung bleiben wird, sind ja zwei Sachen, finde ich, oder eben drei Sachen. Zum einen das wahnsinnig viele Geld, das sie gesprochen haben, widerspruchslos. Dann das Zweite ist einfach, wie sich der Ständerat am Anfang verhalten hat, was darum gegangen ist, ob man wissen kann, wer wie abgestimmt hat. Das war ja schon sehr speziell gewesen. Also, die wehren sich jetzt dagegen. Die haben eine teure Abstimmungsanlage eingebaut in die Bern Expo. Haben es aber nicht geschafft, das irgendwie auf dem Monitor zu visualisieren. Und die Lösung ist jetzt, dass sie aufstehen, wenn sie abstimmen. Und wirklich aufgezeichnet wird das nie. Das heisst, wenn man will wissen, wer wie abgestimmt hat im Ständerat, muss man ein Foto machen und auszählen. Das ist also wie aus dem Ancien Regime. Das geht eigentlich nicht.
Das ist genau so. Aber am Schluss hat so mit irgendwie der Ueli Maurer wie etwas noch viel Wahres gesagt, wie er wahrscheinlich eigentlich gemeint hat, wo er den Parlamentarier gesagt hat: Geht raus, geht in die Berge, geht fressen, dann macht ihr wenigstens etwas Gescheites.
Apropos, das wollte ich vorhin sagen, das ist das Dritte, was in Erinnerung geblieben wird: die Party, oder, die nachher eine grosse Geschichte war. Ist das wirklich eine Party gewesen? Haben sie sich nicht daran gehalten? Was war von dem zu halten gewesen?
Raffaella, hast du etwas gehört? Ich kann nur von mir sagen, ich habe mit einigen Nationalräten geredet. Niemand hat das so bestätigen wollen. Es sind offenbar einige Leute dort noch am Trinken gewesen, irgendwie einen Schlummertrunk nach der Session von den Nationalräten, die bis um 10:30 am Abend gedauert hat. Aber von einer Party in dem Sinne kann eigentlich, glaube ich, nicht geredet sein.
Ja, also ich denke auch, man muss ja sagen, wir haben ja das super nachrecherchiert. Also die Blickgeschichte von wegen, dass es da eine riesen Party gegeben hat mit Dutzenden Parlamentarier aus verschiedenen Fraktionen. Wir haben jetzt auch keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass das wirklich so gegeben hat. Also ein Indiz ist ja sicher auch, dass im Blick geheissen hat, die Polizei sei dann sogar noch vorgefahren. Und das hat die Polizei also dementiert. Das heisst, wahrscheinlich hat es mehr Problem gegeben mit dem Social Distancing, wo es nachher darum gegangen ist, von dem Gelände wieder zurückzukommen in die Stadt. Aber an der Session selber, wir wissen es einfach nicht, man hat Bilder immer wieder gesehen, dass tagsüber teilweise die Abstandregeln nicht eingehalten worden sind von kleineren Gruppen von Parlamentariern. Aber ob es so eine grosse Party gegeben hat, das deutet im Moment nicht so viel darauf hin.
Vielleicht zum Abschluss zu dieser Session. Was man jetzt, glaube ich, festhalten kann, ist, dass unser Parlament für so eine Krisensituation wie nicht parat ist. Also, du hast ja wie die Stände, die Ratspräsidien, die sonst normalerweise vor allem müssen eine Sitzung leiten müssen und sich jetzt präsentieren in der Schweiz, sind wie nicht ausgelegt darauf, das Parlament in eine Krise zu führen. Wie kann man das ändern? Wie kann man das Parlament widerstandsfähig machen?
Ich weiß gar nicht, ob man das muss, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, Krisenzeiten sind Regierungszeiten. Da ist die Exekutive gefragt, die Verwaltung. Ich bezweifle in unserer Gewaltenteilung, dass quasi das Parlament wirklich eine Krise managen kann.
Es muss ja nicht managen. Es geht ja darum, dass sie es nachher auch anständig begleiten. Und wenn wir nachher bei der nächsten Krise wieder so weit sind, dass wir am Schluss Witz machen über die außerordentliche Session, weil sie wirklich nicht gut war, dann sind wir ja gleich schlau wie vorher, oder?
Ja, aber ich habe das Gefühl, die Mittel vom Parlament sind einfach recht limitiert, gerade wenn es schnell gehen muss. Da kann man nicht irgendwie einen Hund zu einem Tiger umbauen. Das ist einfach nicht so.
Ja, es ist jetzt einfach auch vor allem darum gegangen, dass möglichst schnell möglichst viele Entscheidungen getroffen werden. Und das wird viel schwieriger, wenn nachher die Parteipolitik wieder eine größere Rolle spielt.
Ich habe eher das Gefühl, das Parlament ist in eine Falle getappt. Das Parlament ist eigentlich aufgrund von seinen Limiten gezwungen gewesen, um alles so durchzuwinken, wie es der Bundesrat vordefiniert hat. Man hat kaum Fragen stellen, man hat grosse, wie die Luftfahrtrettung zum Beispiel, hat man irgendwie am Samstag präsentiert bekommen und hat am Montag schon darüber abstimmen müssen. Man hat den Vertrag nicht können verändern, man hat nicht können in die Verhandlungen eingreifen. Und am Schluss ist aber trotzdem das Parlament die Kraft, die in der Verantwortung steht und wo quasi sein Siegel gegeben hat. Mhm. Und ich finde, da wäre es möglicherweise gescheiter gewesen, für das Parlament ein bisschen mehr Zurückhaltung zu üben, sich noch ein bisschen länger gedulden und den Bundesrat mit Notrecht handeln lassen.
Ja, das, oder man tut sich einfach auf das nächste Mal so aufstellen, dass man keine Ahnung in einer Delegation hat, die sich dann genau um so Fragen kümmert, wo sich dann um so Fragen kümmert, wie organisiere ich Kommissionssitzungen organisieren, wie organisiere ich in Zeiten von Notrecht die richtige Information an die richtigen Leute weiterleiten, dass das genau eben nicht mehr passiert bei der nächsten Krise.
Aber das ist ja schon das grosse Problem, das sich gezeigt hat, dass das Parlament überhaupt noch nicht digital unterwegs ist, oder? Dass es nur schon mal sehr schwierig wird, Sitzungen im virtuellen Raum durchzuführen. Also das ist jetzt recht offensichtlich
geworden. Im Zweifelsfall stehen sie halt lieber auf und da per Hand
abgelegt. Genau.
Am Rande der Session, und das ist die Überleitung zum zweiten Thema, ist auch etwas passiert, was fast niemand so richtig mitbekommen hat. Wir hören schnell im Gerhard Pfist zu. Im Samstagsrundschau von SRF.
In der CVP, da läuft ja einiges zur Zeit bei Ihnen in der Partei. Und am Anfang gerade die Grundsatzfrage, wie lange gibt es die CVP noch?
Die CVP wird es noch sehr lang gehen. Es braucht eine Mitte-Partei, das sieht man gerade jetzt wieder in der Krise sehr, sehr deutlich. Eine Partei, die für den Zusammenhalt von der Schweiz verantwortlich ist, also da machen wir überhaupt keine Sorgen. Aber in dieser Form, mit dem Namen, das muss man jetzt anschauen. Man hat ja gestern gesehen, dass die BDP auf die CVP will zukommen, um zu schauen, wie weit eine neue Mitte-Partei möglich ist.
Die Gründung von einer neuen gemeinsamen Partei.
Richtig, das werden wir anschauen. Ich begrüße es natürlich sehr, dass wir die Kräfte in der Mitte können bündeln können. Und dann wird natürlich auch der Name von dieser nationalen Partei ein Thema sein. Aber an der Politik wird sich nichts ändern.
Wie heisst die Partei, Raffaella?
Allianz der Mitte oder die Demokratische Volkspartei oder einfach Mitte Schweiz zum Beispiel. Das sind Vorschläge, die wo in dieser internen CVP-Umfrage umgereicht werden. Also du hast ja vorher gesagt, das ist so ein bisschen versteckt. Es ist tatsächlich so, dass es wirklich im Schatten von der Corona-Pandemie ist, dass in der Mitte ganz Grosses passiert. Also das Neue am Ganzen ist ja, dass CVP und BDP jetzt laut und vor allem auch basisdemokratisch über einen Zusammenschluss nachdenken. Also bis Ende Jahr wollen sie ja den Prozess schon beendet haben, ob es eine neue Partei in der Mitte gibt und falls ja, wie sie heissen soll, wie der Gerhard Pfister jetzt gesagt hat. Und jetzt scheint es irgendwie plötzlich, als würde so einer Fusion nichts mehr im Weg stehen.
Warum geht das plötzlich so easy?
Ich habe das Gefühl, der Grund ist relativ einfach. Die BDP ist klinisch tot. Die hat sich ja vor rund 5 Jahre noch gesperrt gegen eine Fusion mit der CVP und der Widerstand ist jetzt gebrochen und somit steht dem im Prinzip nicht mehr viel im Weg, von Seite der BDP zumindest. Ich finde aber den Vorgang wirklich sehr faszinierend, weil mich Wunder nimmt, ob das, was der Gerhard Pfister da anstrebt, ob er das auch irgendwie kann erreichen mit der Fusion. Also Fusionen, Umbenennungen und so, das ist ja irgendwie das ist extrem kompliziert.
Also ich habe das Gefühl, dass die Chancen wirklich nicht so schlecht stehen, weil das eine ist ja, dass sich jetzt eben sogar beide Parteipräsidenten in Interviews sehr harmonisch geben. Sie haben ja sogar ein Doppelinterview gegeben. Und jetzt gibt es die neue Fraktionsgemeinschaft in der Mitte, die, wie man das Gefühl hat oder wie sie immer betonen, sehr gut funktioniert. Der Widerstand hält sich tatsächlich bis jetzt in Grenzen und im Unterschied wahrscheinlich zum letzten Mal, also vor 6 Jahren, 2014 ist das ja gewesen, wo es darum gegangen ist, dort hätten sie wollen eine Union bilden und das Mal ist der Zusammenschluss, hat man wie das Gefühl, irgendwie nicht mehr ein Eliteprojekt, ein Partei-Eliteprojekt, wie es das letzte Mal gewesen wäre, sondern der Einbezug von der Kantonalsektion ist an einem ganz anderen Punkt. Also eben darum habe ich vorher gesagt, so das Basisdemokratische. Man versucht wirklich, um von Anfang an alle über die wesentlichen Fragen zu informieren und einbeziehen und alle können Vorschläge machen und man tut sogar zusammen gemeinsam über einen neuen Namen nachdenken.
Gut, also im Fall von der BDP sind das ja gar nicht mehr so viel. Das bist du alle... informiert sie,
oder? Genau, für die BDP ist es wirklich sehr eine andere Zeit als damals. Oder? Damals ist ja der Widerstand aus den BDP-Kantonalsektionen vor allem gekommen. Und damals hat man halt einfach noch das Gefühl gehabt, in der BDP, es sei noch viel möglich, es gäbe Wachstumspotenzial. Man hat ja sogar noch eine Bundesrätin gehabt. Und das ist jetzt schon sehr anders.
BDP klammert sich ja an alles, was sich ihr irgendwie noch anbietet oder so. Die Frage ist ja mehr, warum ist Gerhard Pfister zum Beispiel bereit, überhaupt schon nur über den Namen zu reden? Es ist ja sehr klar, wer da der Juniorpartner ist und wer quasi die tragende Säule von dieser neuen Partei wäre. Und das also mir leuchtet die Umbenennung irgendwie überhaupt nicht. Ich sehe nicht, wann er da damit könnte erreichen. Klar, der Pfister hat ein Dilemma, er hat eine Milieupartei und der Milieu stirbt. Und er denkt wahrscheinlich, mit einem neuen Namen kommt er aus dem Milieu raus ein bisschen oder wird anschlussfähig in diesen grossen Kantonen, wo die CVP bisher schwach ist, Zürich, Bern, Watt, Aargau. Aber dort, ich habe das Gefühl, ich kann mich täuschen, dass CVP dort nicht nur wegen C schwach ist, sondern das sind einfach andere Räume mit anderen Werten, das sind vielleicht progressivere Räume und dort müsste wie auch die Partei ein bisschen neu positionieren, wenn er tatsächlich würde wollen, elektoral zulegen.
Aber wer den Gerhard Pfister kennt, der weiss ja, dass er auch ein knallharter Rechner ist, oder? Das sagt er ja immer wieder vor Wahlen, tut er ganz genau schauen, wo es noch Potenzial gibt. Und es ist ja einfach so, dass Umfragen auch immer wieder gezeigt haben, dass sich viele Wähler halt abgeschreckt fühlen von den vermeintlich religiösen Implikationen von dem C. Viele haben das Gefühl, dass sie wirklich noch sehr wichtig mit dem Katholischen vor allem, nicht nur christlich, sondern katholisch sogar. Aber in der politischen Praxis von der CVP ist das ja schon länger, muss man sagen, eher abstrakter Wert, das C und das Christliche. Und darum wird er sich jetzt überlegen, wie kann man noch mehr Wähler gewinnen. Und wenn das ein Weg ist, dann sollte man den gehen.
Ja, ich habe das Gefühl, er kann vielleicht auch, wenn er jetzt die Konkursmasse von der BDP übernimmt, kann er mal irgendwie den eigenen Absturz noch ein bisschen abfedern auf der BDP. Und der Pfister denkt vielleicht auch, dass man Dynamik kann brechen kann, wenn man jetzt das zweite Mal bei den Wahlen 23 nochmal nicht verlieren würde, dann würde man plötzlich von der Gewinnerpartei CVP schreiben und dann geht es von selber irgendwie wieder aufwärts. Da ist, also solche, da hat man auch schon beobachtet. Aber ich sehe nicht genau, was sein Angebot ist für jetzt urbanere, um für urbanere Wähler irgendwie anschlussfähig zu werden.
Eben, am Schluss fischt er im gleichen Teich wie die GLP, oder? Und was denn dort der grosse Unterschied ist, warum dann eben, was du sagst, eine Städte soll nicht GLP, sondern CVP wählen, ist schon recht offen.
In der Mitte ist es einfach sehr eng geworden.
Mhm. Aber also er sagt ja explizit auch, dass er sich vor allem auch für die Kantone interessiert, wo die BDP stark ist. Und das sind ja jetzt, also, das ist ja so komplementär, oder, bei diesen zwei Parteien. Und das sind ja nicht unbedingt die sehr städtischen Gebiete. Das wird um Bern, eher die ländlichen Regionen gehen. Graubünden, Glarus, so. Das sind jetzt für mich nicht so die urbansten Zentren.
Was passiert denn mit den CVPler, die sich dann nicht mehr daheim fühlen, wenn es C fehlt? Die sagen, das ist nicht meine Partei. Wo gehen die an?
Schwierig. Also sie versuchen es ja jetzt ein bisschen abzufedern, indem sie sagen, ja, am Anfang würde es dann so sehr hohe Autonomie in den Kantonen geben und dann wäre es wie so ein nationales Dach. Das ist einfach, zum einmal die Walliser und die Luzerner besänftigen, oder? Im in einem ersten Schritt.
Ja, aber das beantwortet die Frage nicht. Oder? Es gibt schon ein gewisses Risiko, dass es ähnlich läuft wie damals bei der FDP, wo sich die so eher richtig Mitte orientiert hat und dann die eher konservativen Freisinnigen sich dann richtig SVP orientiert haben, oder?
Und dann gibt es eben wirklich halt, stehen im Moment Fragen an, wo für den konservativen Kern, den schwarzen Kern von der CVP extrem wichtig sind. Fortpflanzungsmedizin zum Beispiel. Wo man sich kann denken, dass es zu Spannungen kommt, wo es die Partei, also wo die Partei sehr stark belastet, die neue Partei. Weil die BDP dort ja bisher recht einen progressiven Kurs gefahren ist und aber schwarze Stammländer gibt, wo dort sehr zurückhaltend sind.
Das mit dem progressiven BDP-Kurs finde ich eben auch so ein bisschen ein Trugschluss, weil, also, das ist ja vor allem die Bundeshausfraktion, die sich dort sehr deutlich positioniert hat. Aber gerade auch in den ländlicheren BDP-Gebieten hat man auch immer wieder gehört, dass sich Vertreter nicht unbedingt können mit dem identifizieren, mit dieser starken progressiven Linie von der Bundeshausfraktion. Das war ja dort intern sowieso auch schon immer ein bisschen ein Problem gewesen.
Das stimmt, ja. Nein, es ist eben, ich möchte nicht ausschliessen, dass das klappt, aber ich finde, es ist nicht so einfach, wie es der Pfister sagt, dass man einen neuen Namen werde haben, aber dass politisch alles beim Alten bleibt. Wenn er Erfolg haben in den neuen Territorien, dann muss er die Partei irgendwie auch umbauen und umpositionieren. So wie es der Blocher mit der ehemaligen BGB gemacht hat, wo die Umbenennung von BGB zu SVP eigentlich per se auch noch nichts verändert hat, sondern einfach der Krebsgang sich vorgesetzt hat, bis dann der Blocher die Partei verändert hat.
Gut, dass der Fisch das Potenzial hat, um die Partei nachhaltig zu verändern, das zeigt er ja schon noch recht eindrücklich. Also, dass das jetzt alles so total smooth und easy läuft, finde ich schon noch, das finde ich schon interessant. Habt ihr noch Lust, über das letzte Thema zu schwätzen?
Ganz kurz.
Also, dann lasse ich schnell auch etwas ab, etwas sehr Interessantes. Es kommt jetzt.
Mit Hoch, das ist eine vollkommene Hysterie, was hier abgeht im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Es ist schon längstens bewiesen, dass es keine medizinische Grundlage gibt für die Massnahmen, die wir hier haben. Der Bundesrat treibt unsere Bevölkerung in die Hysterie. Zuerst, nachher in die Arbeitslosigkeit, nachher in die Schuldenfalle und das Ganze für nichts.
Hey, wir haben Lockdown. Wir sollten Stand-up, oder? Und Lockdown heisst abschliessen.
Sollten wir alle Stand-up machen? Das ist ein Ausschnitt von Demonstrierenden auf dem Bundesplatz vom Wochenende. Sie geben etwa, ich weiß gar nicht, wie viele es gesehen sind, 1000, 300, ich weiß gar nicht, wie viele es gesehen sind. Einmal so viel, dass sie nicht mehr können Abstand nehmen voneinander. Der Reto Nause, der Polizeidirektor der Stadt, war fassungslos gewesen, dass sich die Leute sogar umarmt haben. Gar umarmt, hat es in der Nachricht geheißen. Man kann sich jetzt schon ein bisschen lustig machen über die. Die andere Frage ist, die ich wirklich interessant finde. Tut der Bundesrat genug kommunizieren? Tut er gut kommunizieren? Tut er nachvollziehbar kommunizieren? Was findet ihr?
Ich würde jetzt. Also, es gibt ja die Bewegung nicht nur in der Schweiz, sondern auch im Ausland und teilweise noch stärker, namentlich in Deutschland. Deshalb würde ich es jetzt nicht allein auf ein Kommunikationsversagen vom Bundesrat zurückführen. Aber ich finde tatsächlich, Behörden kommunizieren in letzter Zeit ein bisschen unsorgfältig. Namentlich auch der Daniel Kruch, so die da hin und her rund um Kinder zum Beispiel. Da stiftet die Verwaltung oder der Staat selber Verwirrung, wo dann irgendwie auf fruchtbaren Boden fällt.
Ist nicht einfach auch ehrlich, dass man einfach auch sagt, es gibt halt nicht die Datengrundlage, die man gerne hat. Und darum können sich Aussagen auch ändern. Und darum wird es halt nicht so konzis immer, wie man sich das wünscht.
Sie sagen ja nicht, wir wissen es nicht, sondern sie sagen meistens etwas und eine Woche später oder zwei das Gegenteil.
Ist wieder anders.
Und da ist schon ein bisschen das Problem.
Ja, und ich finde vor allem halt auch, man hat jetzt so ein bisschen wo man so ein bisschen genauer angeschaut hat, was sind das für Leute, die da auf die Strasse gegangen sind. Es sind viele Leute, die sich erwärmen für Verschwörungstheorien. Also es gibt da ja diverse Theorien herum, was es mit der Corona-Krise in Wahrheit auf sich hat und wie die Behörden da eigentlich eingespannt sind für etwas viel Grösseres. Mein Eindruck ist einfach, dass man Leute, die empfänglich sind für so Theorien, dass man die auch mit noch so viel Information nicht zufriedenstellen kann. Also sie wollen, besonders in so unsicheren Zeiten, wie wir sie jetzt halt haben, wollen sie etwas glauben, wo ihrer Meinung nach sehr plausibel tönt und alles irgendwie zusammenfügt zu einem grösseren Ganzen.
Habe ich auch das Gefühl, ich bin ja da bei dieser Ruth Dürrematt gsi, die an dieser Demo teilgenommen hat und habe mit ihr ein bisschen darüber geredet, über ihre Beweggründe. Und was mir dann nach dem Schreiben von diesem Text irgendwie noch so nachgegangen ist auch so, wie die Corona-Situation zu einer Einsamkeit geführt hat von uns Bürgern, wo unsere ganze Kommunikation recht technisch wird oder durch technische Begebenheiten dominiert ist und wo dann eben so irgendwelche komischen YouTube-Videos sind möglicherweise fast die einzige Information, die von außen an einen herandringt. Und ich habe bei dieser Dame wirklich den Eindruck gehabt, sie ist ehrlich, beunruhigt und besorgt um die Zukunft, Gesetze in unserem Staat, um die Rechte in unserem Staat. Und in einer weniger hermetischen Situation hätte sie da vielleicht irgendwie können auflösen mit sich selber, mit ihren Kolleginnen, im Gespräch, beim Kaffee und so weiter. Und heute ist das sehr schwer möglich, weshalb denn das zu solchen Demonstrationen führt. Aber das eigentliche Problem, würde ich behaupten, oder das grosse Problem, ist die Einsamkeit. Hm.
Oh je, das geht ein bisschen down, das muss man sagen.
Andererseits geht es jetzt auch wieder auf und wir können uns jetzt tatsächlich wieder im Restaurant treffen und ein Leben nach den Vorstellungen von Ueli Maurer führen.
Das stimmt. Und dann finde ich halt, gerade angesichts von den Lockerungen, finde ich es schon auch schwer verständlich, mehr zwei Sachen. Das eine ist, warum so politische Manifestationen nicht erlaubt sind, falls Abstand gewahrt ist oder das Versammlungsverbot einfach so knallhart durchgezogen wird. Und dann halt die unterschiedliche Behandlung von diesen Leuten ist schon noch speziell. Oder am 1. Mai aus jetzt in Basel, da war man sehr zurückhaltend, sind ja die Demos alle sofort aufgelöst worden und hier auf dem Bundesplatz können sie Gruppenumarmungen machen und es stört irgendwie gar niemand. Das ist auch nicht sehr konzis.
Das ist richtig, ja. Nein, ich habe auch das Gefühl, man muss wieder politische Meinungsäußerungsfreiheit muss wieder irgendwie aufgewertet werden oder in gewissen Rahmenbedingungen möglich sein. Und nicht alle haben, so wie wir, die Möglichkeit, einen Kommentar in die Zeitung zu schreiben oder sich auf den sozialen Medien so elegant zu äußern oder so.
Willst du auch noch etwas elegant sagen, Raffaela? Sonst würden wir nämlich langsam zum Ende kommen.
Wir können gerne zum Ende kommen.
Das war es also mit der zweiten Folge vom Politbüro. Wir machen das, wie gesagt, regelmässig mit anderen Leuten, mit mehreren, mit weniger, länger, kürzer. Abonniert uns. Das kann man dort machen, wo es Podcasts gibt. Hört einfach auf unsere Seite und schaltet wieder ein. Ciao zusammen.